Bibliomanie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingsliteratur-Podcast. Wir sind
Angelina
und Lea und das ist Bibliomanie. Immer tanzt,
ja.
Wo die Musik gar nicht da ist.
Ich stelle mir immer die Musik vor. Oh, ich wollte schon anfangen, aber du darfst ja anfangen.
Ich fange heute an mit dem Literaturquiz.
Yay.
Ich werde dir heute eine Frage stellen zum Oberthema. Nee, erstmal der Buchstabe F. Fischmarkt.
Okay.
Ein olfaktorischer Roman. Ein Roman, der die Gerüche, Leidenschaften und Sehnsüchte des Lebens virtuos erschnuppert, vermischt, verteilt. Alles beginnt in einer Orgie der Gerüche auf einem französischen Fischmarkt. Alles endet mit einem ekstatischen Duft auf einem Friedhof. Hm. Dazwischen liegen Morde, Meisterkreationen und Mief. Erste Frage. Wie heißt das Werk, das gerade in einer neuen Fassung fürs TV verfilmt wurde? Ich weiß jetzt nicht, wie alt das die Frage ist.
Ach so, das Werk, was gerade
ja.
Das ist Das Parfum.
Das Parfum. Zweite Frage. Wer schrieb den Roman?
Das Parfum jetzt?
Ja. Welchen denn sonst?
Ich glaube, da kommt noch irgendwas. Patrick Süskind.
Richtig! Ja, das waren jetzt irgendwie zwei
kurze, knackige Fragen.
Aber ich fand den Text sehr schön.
Mit dem Mief.
Und olfaktorisch. Wieder schön. Was dazugelernt.
Kannst du mir geben, stecke ich wieder in die Schachtel.
So!
Jo!
Worum geht es heute?
Mord.
Okay.
Mord und Mord.
Und Mord.
Und Mord.
Und Mief.
Und Mief. Nee, ja doch, nee.
Leichen, Miefen vielleicht.
Ja, aber dafür ist sie zu frisch tot.
Okay.
Ja, es geht um einen Kriminalroman. Mal wieder. Von Katrine Engberg.
Mhm.
Also ich würde den Namen so aussprechen, sie ist Dänin.
Mhm.
Ich hoffe, das war richtig. Und ihren ersten Kriminalroman, Krokodilwächter, ist der Auftakt der Kopenhagen-Serie und es gibt inzwischen 4. Das Nest ist, glaube ich, das Neueste.
Ja, stimmt, das vor kurzem erschienen,
ja,
glaube ich, ne?
Genau. Und bevor ich anfange, über Mord und Totschlag und Ekel und
Mief
zu reden, erzähle ich ein bisschen was über Kopenhagen.
Oh, sehr gerne.
Ich wollte ja auch letztes Jahr wollte ich hin, ne?
Ja, stimmt.
Und dann kam Corona. Deswegen, eine kleine Reise nach Kopenhagen. Habe ich auch so aufgeschrieben.
Süß.
Kopenhagen ist eine der ältesten Hauptstädte der Welt und hat insgesamt, also die Hauptstadt Kopenhagen, es gibt noch die Kommune Kopenhagen, also die Hauptstadt Kopenhagen hat insgesamt 816.344 Einwohner. War korrekt, ne?
Ja, war korrekt gesagt. Fragst du mich jetzt wirklich, ob das korrekt war, wie viele Einwohner wir haben?
Genau, und wie ich schon gesagt habe, die Hauptstadt Kopenhagen besteht aus den Kommunen Kopenhagen, Frederiksberg und Gentofte.
Gentofte.
Also ich hoffe, richtig ausgesprochen.
Finde ich Töfte.
Ich wollte gerade auf den Tisch hauen, aber dann hört man das wieder so komisch. Genau, und Kopenhagen gilt als eine der Städte mit der größten Lebensqualität weltweit.
Mhm.
Also ich meine, wenn man sich auch diese ganzen Hügel und
die haben ja dieses bestimmte Lebensgefühl.
Genau. Und jetzt so auch mal als Vergleich. Kopenhagen als Hauptstadt hat 86,4 Quadratkilometer. Ich kann mir sowas auch nicht vorstellen, aber
ist das nicht ziemlich klein?
Ja, genau, weil Berlin hat 891,7. Also es ist eine kleine überschaubare Stadt.
Okay, krass.
Ja.
Das ist doch ziemlich klein.
Ich kann mir nicht.
Oder? Nee, ja, okay. Ja, nee, ja, naja.
Also,
ich war gerade, glaube ich, irgendwie. Ja. Vergessen wir das. Okay. Ich dachte gerade, ich war nämlich irgendwie so von diesem Kilometer, also Quadratkilometer irgendwie so. Ich habe gerade an Hektar gedacht.
Ach so, weißt du, dachte ich so, ganz woanders war es. Ja. Und Kopenhagen hat den zweitältesten Vergnügungspark der Welt in der City drin, den Tivoli. Fun Fact, der älteste ist auch in Kopenhagen, liegt außerhalb und heißt, also ich habe zwei Namen gefunden, Bakken, ist wahrscheinlich der Kurzname, weil der andere ist Dyrehavsbakken. Hm. Genau, und das ist der älteste Freizeitvergnügungspark-Dings.
Bums.
Genau. Und Kopenhagen hat auch kulturell einiges zu bieten.
Mhm.
Zum Beispiel das bekannteste Theater der Stadt ist das Königliche Theater. Das wurde 1874 errichtet und da finden hauptsächlich Opern und Ballette und so statt.
Oh.
Habe ich auch direkt gedacht, so war dann. Wenn ich mal nach Kopenhagen, dann schön, da auf jeden Fall mal ein Ballett. Und hat auch eine große Auswahl an Museen, auch so Designmuseen, weil es ja so dieser skandinavische Möbeldesign-Trend ist ja auch.
Ja, ist das nicht auch ein Kopenhagen, wo diese geilen, also da gibt es auch so geile Gebäude, oder ist das, ich überlege gerade,
ja,
weil ich habe mal recherchiert, weil eine Freundin von mir in Dänemark ja studiert hat und ich meine, da war so ein geiles Gebäude.
Ja, gibt es auch so ein im Stadtteil mit so architektonischen, auch so modern und so. Ja, und noch weitere bekannte Sehenswürdigkeiten ist natürlich die kleine Meerjungfrau vom Bildhauer Edvard Eriksen. Und die ist natürlich inspiriert von der Märchenkleine.
Von Hans Christian.
Genau. Hans Christian Andersen. Hatte der nicht noch Ich habe gerade Hans Christian Andersen. Ja, egal. Es gibt eine Straße in Kopenhagen, das wollte ich sagen. Die heißt H.C. Andersen.
Ah, okay.
Ja, das war genau das, was in meinem Kopf war. Und das kam gerade nicht aus meinem Mund.
Okay.
Und es gibt auch zum Beispiel ein ungefähr 35 Meter hohen Rundturm, also Rundeturm heißt er irgendwie. Ich kann das dänische Wort dafür nicht aussprechen. Und da kann man dann hoch und hat so eine geile Aussicht und so. Mhm. Der kommt auch tatsächlich in dem Buch einmal vor.
Oh, okay.
Da erzähle ich gleich ein bisschen was zu. Oder der Nyhavn.
Mhm.
Ob das jetzt korrekt war. So, dann sind so hübsche Häuser mit Cafés und Restaurants und so. Da kann man dann so entspannen. Und es gibt viele Parks und Grünanlagen.
Hm.
Also es klingt alles rundum irgendwie so schnuggelig, finde ich.
Schnuggelig.
Schnuggelige Stadt. Ich würde auf jeden Fall immer noch gerne hin. Mal gucken, wann. Irgendwann. Demnächst mal.
Ja.
Ja. Nochmal kurz zu Katrine Engberg. Sie ist 1975 in Kopenhagen geboren und lebt dort jetzt auch noch mit ihrer Familie. Und sie arbeitete fürs Fernsehen und fürs Theater und war, bevor sie Autorin oder bekannt als Autorin wurde, war sie Tänzerin, Choreografin und Regisseurin.
Oh.
Und war halt landesweit bekannt. Also ist schon
cool.
Ein Name in Dänemark. So, blättern. Dann habe ich nämlich noch einen Artikel gefunden, den ich irgendwo hier liegen habe. nämlich Tipps von Katrine Engberg für Kopenhagen.
Oh, cool.
Halt nicht nur diese touristischen, die ich gerade erwähnt habe, sondern halt sowas wie das Observatorium Österfold im Botanischen Garten.
Mhm.
Ist halt irgendwie nicht immer für die Öffentlichkeit zugänglich, aber man kann halt so Touren machen und so.
Mhm.
Finde ich auch irgendwie geil. Oder, ich nenne jetzt nicht alle, oder zum Beispiel den die Markthallen. Torvehallerne. Also halt wirklich, wie man sich Markthallen vorstellt, mit so coolen Cafés auch noch und so Ständen und ja. Ja, ich weiß nicht, ob die Folge lang wird, aber wir kommen jetzt mal zum Buch.
Okay.
Der Titel Krokodilwächter. Ich hoffe, ich habe vorher nicht Krokodilswächter gesagt, weil das habe ich am Anfang die ganze Zeit gelesen, aber das heißt Krokodilwächter. Und möchtest du wissen, was ein Krokodilwächter ist?
Ja, ich möchte gerne wissen, was ein Krokodilwächter ist.
Weil das wusste ich auch nicht und das kam dann sogar im Buch vor, relativ weit am Ende und das fand ich ganz cool. Ich lese einfach mal den Abschnitt vor.
Ja, sehr gerne.
Warte. So. Was ist ein Krokodilwächter, weißt du das? Annette ließ das Fenster runter und zog die Sommerluft tief in die Lunge. Ein kleiner Vogel, der von den Essensresten im Maul eines Krokodils lebt. Der Vogel erhält Nahrung und dem Krokodil werden die Zähne gesäubert. Deshalb frisst es den Vogel nicht und alle sind glücklich.
Das ist ein Krokodilwächter. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das ein Tier ist.
Ja, genau. In dem Roman kommt es nochmal vor. Also es ist quasi so eine Symbiose, aber irgendwie so, ich gebe dir und du nimmst. So. Also der eine hat was von dem anderen, sozusagen.
Okay.
Und der andere auch von ihm, aber eigentlich der eine mehr. Komisch erklärt, aber in dem Buch wird das halt deutlich, weil da sind so ein bisschen wie so wie so ein Orden.
Mhm.
So ganz komisch. Ich war auch ein bisschen verwirrt, weil die tragen auch so Ringe, wie so, weiß ich nicht, hier die Ritter der, wie hießen die nochmal?
Die Freimaurer, meinst du, die Ritter? Die Ritter der Freien Mauer.
Oh, also es ist spät. Es ist nicht spät, aber ja, die Freimaurer und so. Und verknüpfen. Manchmal dachte ich mir auch so, boah, wieso verknüpft ihr das nicht schon? Weil ich das dann so gelesen habe und der eine hat dann den Ring getragen und dann fällt der dem Ring bei dem anderen auf und erwähnt das. Mhm. Und aber dann kommt halt nicht so, dann kennen die sich oder so, sondern das kommt erst später. Und ich denke mir so, hat er das da schon gedacht und hat die uns das einfach vorenthalten?
Können sie den
Zusammenhang noch nicht sehen? Genau. Naja, egal. Auf jeden Fall, es ist der erste Teil der Kopenhagen-Reihe um Jeppe Körner und Annette Werner.
Mhm.
Geiler Name, fand ich auf jeden Fall.
Ja.
Die junge Studentin Julie wird brutal ermordet in ihrer Wohnung gefunden. Und die hat so, ich zeig dir mal das Cover vom Buch, die hat so Schnitte am Körper.
Mhm.
Siehst du am Cover.
Ja, ja.
Und ein Muster ins Gesicht geritzt.
Oh.
So richtig brutal. So.
Mhm.
Und das Muster ist quasi, also hier so an der Wange und dann geht das halt so rum.
Also ums Auge sozusagen.
Ich weiß nicht, ob es genau ums Auge geht, aber
die Bewegung beschreiben für unsere Zuhörer.
Ja, halt so.
Also wie so eine Spirale.
Genau, so ein bisschen so ähnlich. So. Er wird später noch wichtig, ist nämlich Symbolik des Täters.
Mhm.
Es bleibt aber nur bei diesem, also nee, es bleibt nicht bei diesem, nur bei diesem Opfer, aber es bleibt bei diesem Opfer mit den Schnitten.
Okay.
Ja, also es wird kein Serienschnittkiller hier werden oder so.
Serienschnittkiller.
Ja. Genau, und dann kommt man halt so ein bisschen in den Fall rein. Die Leiche wird gefunden von dem älteren Herrn, der in diesem Haus wohnt. Das ist irgendwie auch eine ganz süße Szene. Der meckert über, das sind drei Parteien und unten ist ein Café.
Mhm.
Die ganz oben wohnt, ist die Besitzerin. Dann wohnt er in der ersten und im Erdgeschoss wohnen halt diese zwei Studentinnen.
Mhm.
Und er geht so aus dem Haus raus, weil ich weiß gar nicht mehr, was er, aus seiner Tür raus, aus der Wohnungstür. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum, ehrlich gesagt. Und guckt dann erst nach oben und sieht dann da die leeren Weinflaschen und sagt so, ja, die ist schon wieder nur am Laufen und mit ihren Freunden da Party am machen. Also es ist eine ältere Dame. Und unten, dann geht er halt so runter zu den Studentinnen und sieht so, dass die Hintertür auf ist oder die Küchentür oder so.
Mhm.
Und wundert sich und dann macht er so die Tür auf und stolpert über die Leiche und liegt dann da so. Und dann hat er einen Herzanfall oder Herzinfarkt sogar. Ja, ja, richtig krass. Und dann kommt man halt so rein, dass dann die Kommissare werden so ein bisschen, kommt man so rein und werden dann vorgestellt und man, also es ist so ein Roman, wo man nicht nur halt den Mordfall die ganze Zeit hat, sondern man lernt auch die Leute kennen.
Mhm.
Man hat immer einen Perspektivwechsel zwischen dem Kommissar Jeppe Körner und der Hausbesitzerin, die heißt Esther Di Laurenti. Und das ist halt auch irgendwie ganz, das bringt so ein bisschen Abwechslung rein. Und am Anfang lernt man Esther so ein bisschen kennen. Die ist so, die trinkt sehr viel und war vorher an der Uni tätig und so. Und jetzt ist halt ein bisschen, sie versucht jetzt als Autorin Fuß zu fassen.
Mhm.
Und ihre Wohnung ist so ein bisschen, die hat zwei Möpse und es stehen so überall so Bücher und so Skripte und so ein Kram überall rum. Ist halt so ein bisschen unordentlich.
Ja.
Und dann kommen halt die Kommissare und wollen sie halt jetzt, also nicht verhören, sondern so, ja, haben sie letzte Nacht was mitbekommen, da ist unten halt eine Leiche gefunden worden, bla bla bla. Und das bringt sie halt auch erstmal vollkommen aus dem Konzept.
Ja, ist ja logisch, ne?
Ja, sie ist die Vermieterin. Und die kennt ja die Leute, weil es sind ja nur sie und zwei weitere Parteien.
Hm, ja, okay.
Und die meint so, ja, die sind gerade erst eingezogen und also sie, die, das Opfer ist gerade erst eingezogen. Bis dahin weiß man, also die ist noch nicht identifiziert.
Okay.
Und das sagen, also das muss man ja auch als Kommissar sagen, so, ja, nein, wir wissen noch nicht, ob sie es wirklich ist, aber wir sind in der Annahme, bla bla bla. Und dann wird sie halt so befragt, das weiß man so, erfährt man so ein bisschen aus ihrer Sicht und aus der Körner-Sicht, wollte ich gerade sagen, aus der Kommissar-Sicht von Jeppe Körner. Und so fängt das dann an und dann begleitet man die halt nicht nur bei den Ermittlungen, sondern auch erfährt so ein bisschen was über sein Privatleben und auch generell das Privatleben der Leute. Und das ist auch ganz geschickt gemacht, weil so kriegst du so eine Bindung zu den Charakteren, vor allem zu Jeppe, und möchtest dann halt auch weiterlesen.
Ja.
Ich habe mir auch direkt den zweiten Teil gekauft.
Ja, okay. Vielleicht bist du doch so ein Krimi-Fan.
Ja, scheinbar. Aber das Ding ist, es ist auch super gut geschrieben.
Ja, okay.
Also ihre Sprache und Sarkasmus und den Witz, also die hätte mal ein bisschen weniger sexuelle Andeutung reinbringen sollen, weil er ist halt gerade geschieden. Oder gerade, ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt heißt. Das steht da auch irgendwo drin. Und die wollten ganz lange wohl Kinder und das hat er auch nicht hinbekommen. Und dann ist er halt so in der Dusche und alleine. Ne? Und dann klappt nix und so Dinge. So, das sind so.
Ach so, okay.
Ja,
okay.
Das sind so persönlich, also man hat dann so ein bisschen Mitleid mit dem Charakter, auch weil, also er entwickelt sich aber auch, er wird ein bisschen, also es ist auch eine Entwicklung in seinem Selbstbewusstsein wieder, aber so manche Dinge, da dachte ich, okay, ist jetzt nicht mein Ding so, aber ist okay, halt trotzdem gut um den.
Ja, vielleicht wollte sie ja damit einfach dieses unterstreichen, wie, also damit die Entwicklung noch krasser wirkt.
Genau, ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut geschrieben. Deswegen, ich glaube, deswegen bin ich auch ein Fan, weil.
Ja, klar.
Wenn das halt so.
Klar. Haben wir ja letztes Mal bei deiner.
Simon Beckett?
Simon, nicht Samuel. Das ist dann jemand anderes. Das ist noch jemand anderes. Simon Beckett. Folge haben wir das ja auch schon gesagt.
Ja, es muss halt auch. Also wirklich, ich stehe auch auf Sarkasmus und so ironische Dinge und so. Das Endzitat ist halt auch so, was gleich kommt, dann unterstreicht das alles nochmal. Also sie spielt halt auch damit, mit der Sprache. Und
ja, okay, das klingt auf jeden Fall interessant.
Ja. Wo war ich denn jetzt? Ah, warte. Ja, ach, Storytime hier. Die Leiche wird gefunden, Leute werden verhört, die Eltern werden verhört, Stiefmutter und Vater. Vater reagiert unglaublich emotional. Also ich meine, ist ja verständlich, seine Tochter, aber der schreit da im Hotel. Also es ist, also der Vater ist ein komischer Charakter irgendwie so. Man denkt halt auch so irgendwie, irgendwas ist mit dem falsch. Und der gehört auch halt zu diesem
Orden.
Orden.
Der Ritter der
Ritter der Krokodilwächter. Also der gehört da irgendwie.
Nicht, dass die Leute jetzt denken, das ist wirklich so.
Nein, nein, das heißt nicht so, um Gottes Willen. Also bei ihm sieht man als erstes diesen Ring. So. Und da fragt sich der Person, was ist denn das für ein, ne? Und man vermutet auch, was, weil der Vater ist big in business, wollte ich halt sagen, so, ne? So ein hohes Tier und ob da irgendjemand halt dem schaden wollte und so.
Ja.
Das sind dann ein Teil der Geschichte und ja, die Stiefmutter ist halt seine ehemalige Sekretärin, noch jung und ich glaube, er ist ein bisschen cholerisch, also so ein Typ ist das und seine Tochter ist sein Ein und Alles und für ihn war es auch ganz schwer, dass sie dann nach Kopenhagen gezogen ist und nicht mehr bei ihm. Ich glaube, der war auch so.
Ach so, okay, die wohnen nicht, okay.
Genau, genau. Sie ist auf dem Land groß geworden.
Okay.
Ja. Und dann lernt man noch, oh, ich habe den Namen vergessen. Ja, Christopher.
Chrissy.
Christopher lernt man noch kennen, da muss ich an Gilmore Girls denken. Der Name.
Jo,
stimmt. Den Namen verbinde ich immer mit Gilmore Girls. Kurzer.
Wir fangen jetzt nicht kurz an, nein, wir fangen nicht an, über Gilmore Girls zu sprechen.
Ja, Christopher lernt man dann kennen, der ist so. Ich weiß nicht genau, wie er in das Leben von Esther Di Laurenti getreten ist. Der ist ihr Gesangslehrer halt.
Ah, okay.
Also so, aber wie das zustande gekommen ist, weiß man nicht. Und der hilft ihr auch im Haushalt und alles. Ist so ein bisschen so eine Persönlichkeit für sich, so ein bisschen komische Persönlichkeit, sagt sie. Und ja, den lernt man dann auch kennen und der kannte Julie dann auch und dann wird er natürlich auch verdächtigt und so. Das ist dann halt der erste Hauptverdächtige, weil dann rauskommt, dass die wohl miteinander geschlafen haben und er.
Julie und Dingens oder die? Okay.
Genau, und er wohl voll verknallt in sie war, aber sie war eher so, nee.
Okay.
Weil, also, das schimmert so ein bisschen durch und ich habe mir das schon direkt gedacht, weil ich glaube, die stand halt eher auf so ein bisschen ältere Männer. Ich glaube, also die, ihre Vergangenheit hat auch einiges damit zu tun. Ich will aber hier jetzt nicht viel spoilern.
Also kriegt man sozusagen auch so ein bisschen Einblick in die Geschichte des Opfers.
Genau,
und die,
das ist halt auch interessant.
Die Vergangenheit von ihr.
Ja, das sind halt auch so Dinge, die dann immer im Stück für Stück rauskommen, ja, okay, und so. Es ist irgendwie
eigentlich
mega cool.
Auch cool gemacht, wenn das dann durch diese, wahrscheinlich durch diese einzelnen Verhöre oder genau, nicht Verhöre, aber durch die Befragung, dass man dann immer mehr von ihr auch, ja.
Genau, und dann halt so, die ganzen Sachen, die halt dann der Vater nicht wusste, aber die beste Freundin oder der Freund der besten Freundin und so Geschichten. Und das ist halt dann auch ganz interessant, dass sich dann alle irgendwie so alle Puzzlestücke dann zusammenfügen und am Ende hast du das Gesamtbild. Und ich hatte viele, viele Verdächtige in meinem Kopf immer, auch zwischendurch, die haben dann den Christopher da verdächtigt, aber irgendwie war das für mich nicht so schlüssig. Und hatte dann schon irgendwie andere Gedanken. Dann dachte ich so, ja, okay, der Vater selber glaube ich jetzt nicht. Hatten die natürlich auch verdächtigt und am Ende kam alles anders, als man dachte.
Okay,
und
aber
das fand
gut?
ich auch gut.
Also,
ja, ja, mega gut.
Okay.
Ja. Erst dachte ich so, what? Nein, als ob. Und es war aber
auch schlüssig, also es
auch schlüssig.
Sinn gemacht.
Es war auch von Anfang an durchdacht, also wirklich von Anfang
okay.
an.
Okay. Ja, cool. Ja.
Und das fand ich irgendwie mega interessant und man hat halt nicht nur diese Mordermittlung die ganze Zeit, sondern halt lernt auch Jeppes Leben kennen und wie es ihm gerade geht und wie er sich entwickelt. Man sieht, wie Esther sich entwickelt. Also das ist wirklich,
ja, steckt viel drin.
Man hat so diese Entwicklungen der Charaktere. Und zum Beispiel Esther und der ältere Herr, der die Leiche, wow. Also hier geht der Herbststurm gerade ab. Passend, passende Stimmung. Und der ältere Herr, der die Leiche gefunden hat, die konnten sich am Anfang nicht so leiden. Also die haben halt schon immer zusammen da in diesem Haus, also zusammen, er hat das Haus, die Wohnung da gemietet. Und die, aber für ihn war sie immer so ein Alkoholikerin und so. Der hat auch gesagt, so ja, lass mal den Rotwein weg. Und er war so ein alter Kauz. Und die sind eigentlich ungefähr im gleichen Alter. Ich glaube, der ist ein bisschen älter als sie. Und sie wollte das nicht so wahrhaben. Und dann, ne, und dann irgendwann verstehen die sich mega gut gegen Ende und sie hilft ihm auch und das fand ich auch ganz schön und dann sagt sie halt, das ist jetzt kein Spoiler für die Story, aber er sagt, sie sagt halt so, so jetzt haben wir uns mal einen Urlaub verdient und dann wollen die wohl zusammen in Urlaub fahren,
ja, okay.
Das ist so der letzte Stand bei den beiden, finde ich irgendwie mega cool. Was bei Jeppe im Leben abgeht, ist ein offenes Ende ist halt blöd gesagt, weil es geht ja natürlich in den Teilen
weiter.
Aber es ist zu offen, ich hätte gerne mehr.
Ja, aber ist ja dann wahrscheinlich extra so gemacht.
Ja, ja,
ne?
Damit ich jetzt hier der zweite Teil.
Ja.
Ja, auch irgendwo schon. Und ja. Das Buch ist relativ melancholisch. Die Stimmung ist immer so ein bisschen.
Ja.
Weil es Jeppe auch nicht so gut geht in seinem Leben und so. Und dann sagt ja seine Partnerin Annette hat so das perfekte Leben. Und heißt sie Annette oder Annette? Was habe ich vorhin gesagt?
Du hast vorhin Annette gesagt.
Ja. Werner.
Aber, aber die wird nicht vorgestellt, so also
nicht aus
bisschen?
Ihrer Perspektive, aber so ein bisschen, er erzählt ein bisschen über sie. Sie hat wohl das perfekte Eheleben und so und ja.
Aber wer weiß, was dahinter steckt.
Wer weiß, ja, das kommt vielleicht in einem der anderen Teile dann.
Das fände ich ja cool.
Ja, in dem nächsten Teil geht es um Freunde von Jeppe, die man auch im ersten Teil schon kennengelernt hat und er ermittelt und die kennen das, weil das ist so ein schwules Pärchen und dann geht es, glaube ich, in der nächsten um so eine Mode-Design-Hintergrundgeschichte. So. Und da sind die halt auch dann drin, High Society.
Ah.
Ja, fand ich auch ganz cool. Und was wollte ich noch sagen? Ah, es ist auch ganz cool, weil er, also der Jeppe, hängt sich auch da so hinter. Er will das so ermitteln. Die haben dann irgendwann gesteht der Vater, er wäre daran schuld, aber sagt halt nicht genau was. Und dann ist er für die Polizeikommissarin und so, ist der Fall dann abgeschlossen, weil die haben ja jetzt jemanden.
Okay, ja.
Und es passiert auch nichts mehr. Habe ich erzählt, dass Christopher stirbt?
Nee, hast du nicht erwähnt.
Oh, ich habe vergessen zu erwähnen, dass Christopher auch irgendwann stirbt.
Okay.
Er wird nämlich in dem Kronleuchter gefunden von dem Königlichen Theater.
Hannibal Lecter-Style, oder was?
Ja, so, also da oben kann man ja immer lang in so Theatern und so und dann hat den jemand da in den Kronleuchter.
Ach, reingeschubst. Okay, dann ist es nicht Hannibal Lecter-Style, weil Hannibal Lecter hätte ihn da schön wie so ein...
Ach so, nee, das hat man nicht so wirklich wahrgenommen.
Okay.
Nee. Nein. Nicht so präsentiert. Ja, der wird auch irgendwann und da vermutet man halt, weil er war zu dem Zeitpunkt tatfällig, man vermutet halt, dass er halt was wusste. Und ja... bevor ich zu Christopher, worüber habe ich, ach so, der Vater gesteht dann auch irgendwann, dann sagen die ja, wir haben ja jetzt keinen Verdächtigen mehr, es passiert ja jetzt auch nichts mehr gerade, also es wird danach auch niemand mehr ermordet. Und dann dachte ich so, ey, Leute, hä? So, als ob der Vater da die eigene Tochter und dann noch den Christopher, was soll der das denn alles gemacht haben mit seinem. Ja, und dann kommt halt irgendwann so ein bisschen diese Krokodilwächter-Schiene. Das ist kein Orden, sondern halt so ein bisschen, ja, du hast Leute, die du kennst, Vitamin B-mäßig. Also stelle ich dir die bei einem Abend vor. Das ist kein offizieller Orden.
Ja, wie so eine.
Das ist halt, du kommst abends hier in meine Galerie. Es geht auch um Kunst und so. Mhm. Und ich stelle dir dann die Leute vor und du kaufst dann dafür das Bild und kriegst dann aber dafür das und das. So.
Ja, okay.
In dem Sinne. Ja, was ich auch mega cool fand, das habe ich dir, glaube ich, zwischendurch, als ich das gelesen habe, erzählt. Das Buch hat ungefähr.
Ach, jetzt weiß ich, glaube ich, worauf du hinaus willst.
Ja. Das Buch hat ungefähr 500 Seiten. Ja, knapp 500 Seiten. Und ungefähr bis auf den Sonntag hat jeder Tag ab dem Mord immer so 100 Seiten. Also es ist wirklich nur so eine Woche oder so, die dann ermitteln und die dann halt hier darstellt in dem Buch. Und das ist so gut. Ja, das ist so, wirklich der Tag ist dann abgeschlossen und dann geht der nächste Tag wieder los. Und dann hast du halt auch immer hier so Seiten, wo dann steht, hier Donnerstag, 9. August.
Okay.
Und Freitag, 10. Cool. August und so. Das fand ich, also.
Also es wirkt auf jeden Fall echt sehr, sehr durchdacht, das Buch, finde ich.
Mega. Und irgendwie, deswegen war es auch, also es ist, die Story entwickelt sich langsam, aber nicht, also es fühlt sich nicht langsam an.
Ja, ja, klar, weil es ja auch theoretisch wirklich wahrscheinlich durch diese Tage und so genau. Was, dann kriegt man ja wahrscheinlich trotzdem auch vermittelt, dass es eigentlich ja immer nur ein Tag ist.
Genau,
also, oder immer,
genau. Ne? Wenn du dann raffst, ist es ein
genau,
Tag.
Dann ist es ja sehr schnell, ja.
Dann ist es schon wieder schnell, genau. Also es ist wirklich nicht langweilig, aber auch nicht, also langsam, so nicht gefühlsmäßig langsam. Sondern halt.
Wahrscheinlich eher so langsam, weil es halt, weil du.
Weil man halt wissen will.
Genau, ja.
Genau, so voll viele Sachen. Bei manchen Sachen dachte ich mir so, okay, kann jetzt mal ein bisschen schneller gehen.
Ja.
Und dann kam es aber auch in zwei Seiten später.
Ja,
so.
Ja.
Ich habe den wichtigsten Teil, glaube ich, vergessen zu erzählen, fällt mir gerade auf.
Sehr gut, ja dann.
Also, es wird nämlich irgendwann. Fällt Esther Di Laurenti auf, dass der Mord genauso passiert wie in einem Manuskript, das sie gerade schreibt.
Oh Gott, das ist gruselig.
Ja, genau. Und dann dreht sich halt alles und man hat auch diese Seiten des Manuskripts hier, wie in so Schreibmaschinenstil, in dem Buch immer zwischendurch. Schön. Und am Anfang dachte ich, schön. Ja, okay. Ja, es fängt halt an mit so zwei, drei Seiten. Und dann kommt plötzlich dieser Schreibmaschinenstil und ich dachte so, okay, ist das jetzt ein Tagebucheintrag? Ist das, also ich habe auch den Klappentext nicht mehr im Kopf gehabt, weil da hinten steht das mit dem Manuskript, dann hätte ich mir das direkt gedacht, ne?
Aber es ist manchmal auch cool.
Ja. Und in dem Manuskript geht es halt wirklich um ein Mädchen, das so ermordet wird und Julie war halt quasi Vorbild für dieses Mädchen, aber es war jetzt nicht an ihr Leben komplett angelehnt und so. Dieses Manuskript veröffentlicht sie mit zwei weiteren Autoren in so einem OneDrive, wo halt jeder, also wo die beiden anderen das lesen können und korrigieren können und sagen so, hey, das und das.
Ah, okay.
Und die veröffentlichen dann auch ihre und dann kommt halt dieser Autorenkreis noch in Verdacht und dann schließt sich das alles immer mehr und dann kommt halt raus, dass in diesem Autorenkreis einer ist, der den Vater von Julie kennt und auch Julie und dann, oder Julie, ich weiß nicht, wie ihr Name, das Opfer kennt und so und da war zum Beispiel die eine Szene, wo halt dann dieser Ring wieder kommt und der Kommissar erstmal nicht checkt, wo er den Ring und dann erst
später. Er den schon mal gesehen hat und dann,
und dann, ich habe schon so gedacht, so hallo, der Vater, hallo, die kennen sich.
Ja, okay.
Ist das der Mörder? Ist er das? Ja, und dann kommen halt, ich weiß nicht, ob ich das spoilern soll oder nicht, weil es ist ultra interessant und eigentlich will ich es erzählen, aber irgendwie will ich es euch auch nicht vorwegnehmen. Aber es kommen auch so Geschichten wie, dass Julie wohl, das Opfer wohl mal was mit einem ihrer Lehrer hatte, als sie in dem Dorf war und auf dem Dorf, ne? Ist halt alles so, kriegt das jeder mit. Und dann ist sie wohl angeblich schwanger von dem gewesen. Und der Vater hat halt alles dafür getan, dass dieser Lehrer dann verbannt wird wieder quasi.
Ins Exil.
Ja, nach Ferreur zurück muss und so. Und hat halt alles und dann die Tochter weggenommen und zur Abtreibung gezwungen. Ist der erste Stand so. Und und dann kommt da noch mehr Verdacht auf und so. Also es ist wirklich eine krass durchdachte Story, aber nicht nur von dem Mordfall, sondern halt auch von allem drum und dran.
Also viele Details, auch viele Kleinigkeiten, hat man so das Gefühl.
Ja.
Krass.
Und deswegen muss ich halt gucken, was, also lest es. Also das finde ich cool. Ja, ich kann dir gleich off Microphone mehr erzählen.
Oh ja.
Dich kann ich ja spoilern, ne?
Ja.
Ja, und das ist halt so wahrscheinlich ein bisschen wirr durch den Inhalt jetzt gerade, weil ich das mit dem Manuskript auch vergessen habe. Aber ne?
So bin ich, ne?
Ich habe es nicht. Ich konnte ganz verfolgen. Ja, also ich kann, kann auch sagen, ja, wir haben heute beide ein Sprachproblem. Ist wirklich gut, nicht nur stilistisch, sondern auch von, ich fand es einfach gut, dass es so durchdacht war, dass du halt die Geschichte des Opfers, der Familie des Opfers, der Familie von Esther und von allen anderen so mitbekommen hast. Du lernst auch Freunde von Esther kennen, die ja eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun haben.
Aber trotzdem ja wahrscheinlich so ganz klein ein bisschen reinspielen.
Und alle haben alle irgendwie miteinander zu tun und so.
Ja, cool.
Also Esther ist auch, ist dann auch irgendwann wichtiger, als man jetzt denkt. Ich habe versucht irgendwas, ich wollte was sagen und dann habe ich gesagt, nee, das ist voll der Spoiler.
Okay.
Ja, also, ja, ich meine, irgendjemand muss ja ihr Manuskript gelesen haben, ne? Deswegen ist sie ja.
Ja, das stimmt.
Genau. Und, aber, also wir können davon ausgehen, dass da noch einiges passiert.
Oh ja.
Ja, das war's. So würde ich mal sagen, glaube ich. Ich könnte noch viel mehr erzählen, aber ich will nicht. Also ich will, aber ich sollte nicht.
Da bin ich mal gespannt, was du dann von den nächsten Teilen sagst, ob die weiterhin so gut sind, wenn du die liest.
Ich habe noch nicht angefangen, weil ich will ja eigentlich, wir müssen ja hier weiter die Folgen.
Mhm. Ja, zwischendurch schiebst du mal ein.
Ja, wann denn? Zwischen, weiß ich nicht, arbeiten und leben.
In der Pause.
Aber da esse ich.
Ich auch.
Ja, aber ich weiß nicht, wie du das schaffst. Da ist die Pause immer so schnell um. Ja.
Okay, dann bist du ready?
Ich bin ready, Schmetti.
Vielen Dank für den schönen Krimi-Vorstellungstag.
Ich würde gerne, ich habe auf Spotify ein Interview und sowas gesehen, würde ich gerne empfehlen, aber Leute, arbeitet an eurem Ton. Wenn ihr von der Frankfurter Buchmesse aussendet, arbeitet an eurem Ton. Man hört alles, nur nicht das, was man hören soll.
Ja gut, schade.
Ich fand sie schrecklich. Ich hätte es so gerne, ich hätte gerne auch ihre, aber ich kann mir das dann nicht anhören. Ich bin ja dann sehr empfindlich.
Naja, schade.
Ja.
Okay, dann lest alle diese Bücher. Sehen auch schön aus.
Ja, Diogenes, ne?
Diogenes. Okay, dann sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Ein Täter, der im Kinderheim war? Vielleicht. Ein Kind aus einem Kinderheim wird erwachsen und bringt jemanden mit dem Messer um. Sag mal, befinden wir uns mitten in einem beschissenen Kriminalroman? Keine Ahnung, Jeppe. Ist das so?